ist mir so sozusagen so ein Schleier von den Augen weggenommen worden. Und ich habe gesehen, krass, so viele Investoren sind völlig ausgebrannt, Founder sind total ausgebrannt, alle kämpfen mit Schlaflosigkeit, mit Ängsten, viele verfallen dem Alkohol oder konsumieren Drogen. Und dann habe ich gemerkt, so krass, ist ja echt so ein mega großes gesellschaftliches Problem, das einfach noch nicht genug Anerkennung erfährt. Ne?
Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist. Und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben, als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei. Mein heutiger Gast ist wohl eine der spektakulärsten Figuren der deutschen Startup-Szene in den vergangenen Jahren. Christian Reber ist mir jetzt zugeschaltet, der Gründer von Wunderlist, wenn ihr das vielleicht noch kennt. Es wurde dann an Microsoft verkauft, eine ganz interessante Geschichte. Und naja, apropos Microsoft, mit denen legt sich Christian quasi jetzt wieder an mit dem wertvollsten Unternehmen der Welt. Spannend genug das allein, aber auch seine Geschichte, die dazwischen war, ist tatsächlich sehr, sehr aufregend und auch nicht immer nur leicht und gut gewesen. Wir werden über Scheitern sprechen, über Abstürze und ehrlicherweise auch den offenen Umgang damit bis hin zu den Medien. Christian, danke für deine Zeit in dieser aufregenden Phase, weiß ich das umso mehr zu schätzen. Schön, dass wir uns sprechen können.
Einen wunderschönen guten Morgen, Thorsten.
Bevor wir gleich ganz viel über dich reden und deine Geschichte und die Gründerszene, aus aktuellem Anlass dann doch zu Superlist. Du bist dort Chairman, also natürlich der CEO ist Niklas, also wir wollen nicht zu operativ werden, klar. Aber in welcher Phase befindet ihr euch gerade? Wo steht ihr?
Also wir haben vor rund einem Monat die Software veröffentlicht und haben offiziell gelauncht. Also wir quasi die erste Version 1.0 ist jetzt am Markt. Wir haben jetzt rund 60.000, 70.000 aktive Nutzer, die die Software täglich einsetzen. Und ja, einige zahlende Kunden. Software ist stabil, funktioniert. Und jetzt arbeiten wir gerade an einem größeren AI-Release nochmal, um zu zeigen, dass wir auch regelmäßig tolle, nützliche Updates shippen können. Und jetzt heißt es, der Marathon startet und wir sind auf einem sehr, sehr guten Track und versuchen jetzt langfristig die Firma profitabel zu machen und dann sauber zu skalieren.
Sowas hast du ja auch schon mal gemacht. Also wer Superlist hört, denkt an Wunderlist. Da hätten wir uns vor ungefähr 9 Jahren gesprochen, hätte ich wahrscheinlich meine erste Frage gewesen, wie konntest du nur, nämlich an Microsoft zu verkaufen? Also ich gestehe, ich war großer Wunderlist-Fan in meinem beruflichen Alltag, habe mir ehrlicherweise diesen damit komplett organisiert. Also erklär doch mal, was das für eine App war und naja, warum ihr sie für damals 200 Millionen Dollar, die Firma dahinter, aber natürlich damit auch die App, an Microsoft verkauft habt.
Ja, das ist eine sehr tiefgreifende Frage. Also Wunderlist war zuallererst mal so die weltweit führende To-Do-App. Wir haben zu einem Zeitpunkt die Software an den Markt gebracht, wo damals das iPad auf den Markt kam, der iPhone App Store gelauncht ist, der iPad App Store, Mac App Store. Und wir waren sozusagen die erste To-Do-App, die kostenlos zur Verfügung stand und mit der man dann über Pro-Accounts sozusagen mehr Funktionen kaufen konnte. Wir hatten rund 15 Millionen Nutzer und wir waren die erste Productivity-App, die Echtzeitsynchronisierung hatte. Sprich, man konnte Tasks auf dem iPhone eintippen und dann waren die im Web verfügbar, also in der Web-App oder auf dem Mac. Und Microsoft hatte damals großes Interesse an der Technologie. Wir wurden von jemandem akquiriert, der auch das OneNote-Team anführte zu der Zeit. Ich glaube, die Hoffnung von Microsoft war damals, die Technologie in alle möglichen Office-Produkte so ein bisschen zu integrieren, Wunderlist auf Windows zu pre-installen und damit quasi ja einen großen Hit aus Wunderlist zu machen mit hunderte Millionen Nutzer. War eine sehr interessante Zeit. Also warum wir die Firma verkauft haben, ist sehr multifaktoriell, könnte man sagen. Also damals war ich in so einer interessanten Situation, dass meine Frau und Mitgründerin schwanger war. Ich war schon, also Wunderlist war quasi meine dritte Gründung als Unternehmer und die erste, die so richtig durch die Decke ging. Und habe selber bei mir schon gemerkt, boah, ich bin ziemlich ausgebrannt jetzt. Ich mache das jetzt rund 10 Jahre, 5 Jahre lang nur Wunderlist. Und so diese Ups und Downs, die man als Unternehmer so hat oder Unternehmerin, die sind schon ziemlich intensiv. Also wir hatten einen größeren Pivot bei uns in der Firma, bevor wir so richtig uns auf Wunderlist fokussiert hatten. Wir hatten mehrere so Nahtoderfahrungen, wo wir fast keinen Cash mehr hatten und so eine quasi Notfinanzierung machen mussten. Und dadurch, dass wir viele Investoren hatten, die quasi auf Nutzerwachstum sich fokussiert haben und weniger auf Umsatzwachstum, habe ich die Firma damals so aufgebaut, dass die halt nicht profitabel war, sondern über Wagniskapital finanziert war. Ich würde sagen, als 29-Jähriger fehlte mir damals noch so ein bisschen die mentale Reife oder auch die operative Reife, um zu verstehen, wie mache ich jetzt aus Wunderlist ein Unicorn, also wirklich eine Milliarden-Dollar-Company und einen globalen Marktführer, die wir vielleicht schon waren. Dann gab es so eine Kette an Ereignissen. Zuallererst hatte uns Microsoft direkt angesprochen und relativ unmissverständlich klar gemacht, wir würden euch gerne akquirieren. Wir haben uns alle möglichen To-Do-Apps im Markt angeschaut. Wir haben die Teams getroffen. Wir sind total überzeugt von euch als Gründungsteam, als Management-Team, aber auch als Produkt. Wir hätten euch gerne mit an Bord. Und dann war mein Management-Team zu der Zeit total begeistert von der Idee, weil für alle an Bord bedeutete das natürlich, viele werden Millionäre, viele cashen aus und sind erstmal sozusagen mit dem Produkt Wunderlist fertig und wir können uns in einem großen Corporate irgendwie eine schönere Zeit machen, die nicht so anstrengend ist. Und für mich persönlich war das aber der totale Anti-Move. Ich wollte überhaupt nicht Microsoft joinen. Wollte auch nicht eine Firma joinen, die für mich nicht für, sagen wir mal, Design-Exzellenz oder Produkt-Exzellenz irgendwie steht, sondern eher so für kommerziell getriebene Art und Weise von Product Development. Und musste dann entscheiden, also entweder muss ich jetzt mein komplettes Management-Team replacen und eine Growth-Finanzierung machen, irgendwie 50 Millionen Finanzierungsrunde machen, oder ich verkaufe und werde quasi privat vermögend und das Thema ist erstmal durch. Und dann habe ich tatsächlich echt widerwillig Wunderlist verkauft und befand mich dann erstmal in so einer Art Burnout, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass der irgendwie diagnostiziert wurde, habe ich aber selber bei mir gemerkt, boah, ich bin völlig fertig nach irgendwie 10 Jahren harter Arbeit und ohne Pausen mit nur sehr wenig Urlaub. Und dann ist noch viel, viel mehr passiert, aber dazu vielleicht später mehr.
Dann ist noch viel mehr passiert. Du hast nicht 10 Jahre in ein Loch gefallen oder 9 Jahre waren es ja, glaube ich, genau, ganz und gar nicht. Aber trotzdem mache ich da jetzt mal in der Historie weiter, weil so offen reden ja auch nicht immer alle über Schwäche, darf man sagen. Also du hast das Wort Burnout benutzt. Ja, wie ging es dir damals? Wie bist du damit umgegangen? Ist ganz viel von dir abgefallen erstmal? Hast du das Leben genossen? Warst 2 Jahre auf Reise? Was hast du so gemacht dann in dieser Phase nach dem Verkauf?
Ja, also zuallererst kam 6 Wochen später direkt unser Kind zur Welt. Insofern war ich erstmal total abgelenkt und hatte so ein total positives Event in meinem Leben. Und dann kam gleich danach, also ich hatte so merkwürdige Symptome. Ich konnte nicht mehr ruhen, habe irgendwie immer meinen Puls gespürt. Und dann kam bei mir einige Monate später eine Krebsdiagnose. Also ich hatte Schilddrüsenkrebs, irgendwie 2 bösartige Tumore an meiner Schilddrüse, dann wurde mir die halbe Schilddrüse entfernt und dann war erstmal der Ofen komplett aus. Also dann ist so dieser Stress total abgefallen, Kind war da, dann die neue Arbeit bei Microsoft, an die ich mich erstmal gewöhnen wollte, musste. Und dann so eine Krebsdiagnose. Das hat mir erstmal ganz schön die Füße weggehauen. Und ich glaube, also ich habe halt viel sozusagen über mein Leben reflektiert und habe so ein Jahr gebraucht, diesen Frust abzubauen, dass ich jetzt meine Firma verkauft habe. Also ich glaube, das ist eine Sache, die kann man vielleicht sich nur schwer vorstellen, wenn man nicht mal drin hängt. Aber an so einer Firma hängt man ja total. Man hängt an den Mitarbeitern, man hängt an der Marke, man hängt an diesen Werten, die man da so aufbaut und für die man sich einsetzt und dafür steht. Und wenn man die dann an einem Großkonzern verkauft, dann leidet man als Gründer. Und ich habe mich tatsächlich über ein Jahr nicht über diesen Exit freuen können. Also ich habe weder eine Party gefeiert, noch irgendwie, wir hatten einen Closing-Dinner mit unseren Foundern, aber wir haben nie irgendwie eine Party geschmissen oder uns irgendwie große Träume erfüllt direkt. Und so nach einem Jahr habe ich dann langsam, kam ich raus aus diesem komischen Zustand. Also ich war jetzt nicht irgendwie lebensunfähig oder so, aber ich war definitiv mental ein bisschen angegriffen, körperlich ein bisschen erschöpft und habe dann nach einem Jahr verstanden, ach, warte mal, worüber regst du dich eigentlich auf? Eigentlich ist doch alles super, weil du hast jetzt finanzielle Unabhängigkeit, deine Mitarbeiter haben tolle langfristige Jobs und du bist jetzt unternehmerisch unabhängig. Du kannst jetzt in Firmen investieren oder neu gründen und eigentlich machen, was du möchtest. Und dann kam so langsam so diese Happiness zurück und ich habe verstanden, ah, okay, irgendwie hast du dir diese negative Perspektive doch ein bisschen eingeredet. Und dann Jahre später habe ich erst verstanden, das war wahrscheinlich so eine Art Erschöpfungsdepression. Einfach so aus purer Erschöpfung konnte ich nicht so richtig damit umgehen und war wahrscheinlich auch echt keine angenehme Persönlichkeit während des Exits und direkt danach. Ja, und dann, als es mir wieder besser ging, habe ich versucht, mich wieder in Microsoft zu integrieren. Habe versucht, Firmen zu akquirieren für Microsoft, tatsächlich auch Berliner Unternehmen. Das hat alles nicht so richtig geklappt. Dann habe ich versucht, nochmal ein Produkt zu inkubieren in Microsoft. Und ich glaube, für mich war einfach in dem Großkonzern ja wenig Platz für so einen produktgetriebenen Gründer irgendwo in Deutschland, wo die halbe Company halt irgendwo in Seattle sitzt. Und dann hat es halt nicht so richtig gepasst und dann habe ich mich nochmal entschieden zu gründen.
Nun hast du bereits öffentlich gemacht, dass es leider nicht der einzige Vorfall war von Erschöpfungsdepression und Problem, auch sehr ernsthaften Problem. Wann hat sich das wieder ergeben? Hast du was vor allen Dingen auch daraus gelernt? Und naja, was gibst du? Du bist ja auch Investor heute vielleicht jungen Gründerinnen und Gründern mit, damit ihnen das, wenn irgendwie möglich, vielleicht nicht passiert.
Ja, also ich habe eine Menge in meinem Leben gelernt. Jetzt leider war das tatsächlich nur ein sehr abgeschwachter Burnout, und ich sage bewusst leider, weil wäre der etwas intensiver gewesen, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch psychologische Unterstützung genommen und hätte versucht, irgendwie diesen Prozess mal ein bisschen, sagen wir mal, erwachsener zu verarbeiten. Aber ich habe es halt einfach nicht gemerkt. Also ich hatte nicht dieses Verständnis und die Sensibilität dafür, dass ich mich vielleicht in einem Burnout befinde und einfach Zeit brauche und wieder Ruhe brauche, um mich da wieder von zu erholen. Die Schritte, die ich dann eingeleitet hatte, waren zuallererst mal viel, viel Sport. Ich habe mir einen Personal Trainer genommen, habe 3 bis 4 Mal die Woche wirklich intensiv trainiert, habe mich jahrelang auf die Fitness konzentriert und nebenbei investiert und dachte immer, also ja, mit ausreichend Sport, mit gesunder Ernährung und irgendwie arbeiten nicht am Wochenende, komme ich eigentlich klar im Leben. Weil so kann ich toll Firmen gründen und habe immer das Gefühl gehabt, so, das ist nachhaltig genug. Und dann kam bei mir tatsächlich jetzt vor kurzem erst, Ende 2022, so ein richtiger Burnout. Also um davon mal zu berichten, das war so, wir hatten eine Kündigungswelle bei uns bei Pitch. Also der Markt ist halt gecrashed, ne? Wie viele ja mittlerweile wissen. 2021 war ein ziemlich krasses Jahr für die Startup-Welt und 2022 kam alles so zusammen. Ne? Krieg in der Ukraine, Covid so langsam am Abschwachen, aber immer noch irgendwie sehr präsent. Wir hatten Mitarbeiter in der Ukraine, glaube so rund 10, 11 Mitarbeiter, die von dort aus gearbeitet haben, die dann irgendwie flüchten mussten oder zumindest ihr Leben umstrukturieren mussten. Der Markt ist eingekracht, wir haben es total gespürt und darauf habe ich mich entschieden, hey, vielleicht sollten wir noch nicht so auf Skalierung uns fokussieren, sondern jetzt erstmal gesund schrumpfen und versuchen, die Kosten zu senken. Und während dieser Kündigungswelle habe ich gemerkt, ich krieg so erste Panik. Also mir ging es einfach nicht so gut. Und dann kamen die ersten Panikattacken. Und dann habe ich von meinem Team gesprochen, habe allen die Situation erklärt, dass mir das total leid tut, jetzt hier so eine Kündigungswelle durchzuführen. Aber das, ich halte das einfach für den einzig notwendigen Schritt. Und in dem Moment bin ich komplett zusammengebrochen. Also Panikattacken bekommen ohne Ende, konnte nicht mehr schlafen, hatte negative Gedanken, bis so ein Punkt kam, an dem ich spazieren ging in totaler Ruhe und hatte so suizidale Gedanken. Also zum allerersten Mal in meinem Leben. Und war völlig erschüttert. Hat meine Frau angerufen, mein Arzt, der mich da begleitet hat und habe gesagt, ich bin das überhaupt ja nicht, ich bin total ein Stehaufmännchen und habe mega Bock anzugreifen. Wieso denke ich jetzt, also ich habe so, mein Hirn hat visualisiert, wie ich einen Abschiedsbrief schreibe. Und ich dachte, was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe ein tolles Leben, was ist denn mit mir nicht in Ordnung? Und habe mich daraufhin entschieden, in eine Burnout-Klinik zu gehen. Bin da rein, habe ein bisschen Yoga, Meditation gemacht, viel Psychotherapie und habe dann, so kam so langsam aus diesem Loch wieder raus und habe gemerkt, krass, du hast dich einfach mit chronischem Stress voll in so ein Loch gebuddelt und bist da alleine nicht mehr rausgekommen. Habe dann ziemlich radikale Kur machen dürfen, sprich ich war insgesamt 5 Monate in Kliniken, eine im Schwarzwald, eine in Brandenburg in der Nähe von Berlin. Habe von dort aus meine Company weiter gemanagt oder zumindest versucht zu managen, so mit der Energie, die ich noch irgendwie im Körper hatte. Bin jedes Wochenende nach Hause gefahren, zu meinen Kindern, zu meiner Frau und habe so getestet, kann ich wieder schlafen, kann ich wieder normal leben, kann ich wieder Sport machen. Und ich war voll drin in so einer mittelschweren Erschöpfungsdepression und die sich damals schon angekündigt hatte, dass ich dafür eventuell empfänglich bin. Ja, also die Learnings, die ich so da rausgezogen habe, waren, dass ich einfach mein Leben anpassen muss. Also wirklich nachhaltig meine Gesundheit in den Vordergrund setzen muss und versuchen muss, irgendwie chronischen Stress zu vermeiden. Also nicht dauerhaft in dieser mega Anspannung zu sein. Das klingt jetzt total vielleicht lächerlich, aber ich habe mir einfach Grundregeln gesetzt. Jetzt mache ich mittlerweile keine Calls mehr vor 11 und nicht mehr nach 4. Also habe so einen relativ festen Zeitraum, in dem ich sozusagen People-Management machen kann. Und nehme einfach viel mehr Zeit für Auszeiten. Also wirklich komplett weg von der Arbeit. Ich glaube, ich habe in meiner Kindheit und in meinem Leben nie gelernt, wie man eigentlich Pausen macht. Also einfach mal nicht arbeitet. Jeder Urlaub war für mich eher, hatte so eine Funktion von, ja, jetzt kannst du mal schlafen 2 Wochen. und irgendwie mal schön essen. Aber ich musste mir mein Leben schon sehr umstrukturieren. Sprich, ich bin aus Berlin weggezogen, habe mein familiäres Setup ein bisschen verändert dementsprechend. Also die Familie ist nicht mehr so nah, die ist ein bisschen weiter weg. Bin in die Sonne gezogen nach Mallorca und bin auch zum Glück total wieder raus aus dieser Depression. Aber das war ein hartes Stück Arbeit. Also jetzt wirklich ein Jahr voller Fokus darauf. Ja, und darüber könnten wir uns tatsächlich Stunden über unterhalten. Habe jetzt mittlerweile diese Themen auch öffentlich gemacht. Also habe wirklich auch Interviews darüber gegeben, wie ich so gecrashed bin. Und habe super viel positives Feedback zurückbekommen, weil doch, also eine Sache, die man so total mitnimmt aus so einem Burnout, ist, dass man eine Art Sensibilisierung erfährt, welche Symptome, Anzeichen dafür sind, dass man sich eventuell in einem Burnout oder in einer Depression befindet. Und als ich rauskam aus dieser Klinik, ist mir so sozusagen so ein Schleier von den Augen weggenommen worden. Und ich habe gesehen, krass, so viele Investoren sind völlig ausgebrannt, Founder sind total ausgebrannt, alle kämpfen mit Schlaflosigkeit, mit Ängsten, viele verfallen dem Alkohol oder konsumieren Drogen. Und dann habe ich gemerkt, so krass, ist ja echt so ein mega großes gesellschaftliches Problem, das einfach noch nicht genug Anerkennung erfährt. Ne? Also ich habe ja auch immer diese Mental Health Days mitbekommen, hatte aber nie irgendwie die Achtsamkeit, so ein Thema zu verstehen. Ich glaube, das ist auch einfach unfassbar schwer zu verstehen, wenn du nicht mal da warst. Ja, also total viel gelernt, total viel mitgenommen und versuche auch jetzt Gründer, in die ich investiere, so ein bisschen zu coachen und zu supporten, dass die da gar nicht erst landen. Also so ein bisschen präventive Healthcare zu betreiben und aus den Fehlern von mir vielleicht zu lernen. Ich habe so ein internes Dossier auch erstellt zur Burnout Prevention und versuche da so meine Lehren draus mitzunehmen, um da halt nie wieder zu landen, idealerweise. Ja.
Danke also erstmal für die Offenheit. Ich finde, es ist sehr, sehr mutig. Es ist auch mutig, ein Unternehmen zu gründen, aber es ist mutig, glaube ich, über all das zu sprechen. Ich habe in der Vorbereitung natürlich auch schon einiges gelesen. Ich finde das nur mutig, sondern auch wahnsinnig wichtig, weil du jungen Menschen damit mehr hilfst wahrscheinlich, als mit dem Ratgeber an sich, sondern tatsächlich auch den Mut zu haben, finde ich super. Deshalb aber trotzdem die Frage, solche Geschichten, wie sie dir passiert sind, gibt es auch bei Festangestellten in Companies. Man muss dafür nicht Gründerin oder Gründer sein. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Man muss dafür nicht irre viel Geld verdienen. Manchmal sind auch Geldsorgen der Grund, warum man ganz doll viel Stress hat. Kann natürlich auch immer sein. Aber würdest du trotzdem aus heutiger Sicht diesen Weg mit dem Gründen und Seriengründen nochmal gehen, wissend, das kann gesundheitlich natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es solche Folgen hat, wie es bei dir hatte, als wenn du jetzt, weiß ich auch nicht, ein 60.000 Euro Jahresgehalt als Festangestellter gehabt hättest?
Ah, das ist eine gute Frage. Also ich bin für diese Erfahrung tatsächlich total dankbar und würde tatsächlich immer wieder gründen. Also ich habe ja gerade erst einen Venture-Fonds gegründet, Interface heißt der, und fokussiere mich jetzt quasi Vollzeit auf die Unternehmer, denen ich beteiligt bin, und halt zukünftige Investitionen. Insofern ist das ja genauso eine Gründung wie ein Startup. Ich glaube, bei mir, in meiner Persönlichkeit gibt es so einen Bug und ein Feature. Also das Feature ist, dass ich so ein bisschen naiv und angstbefreit bin, mich auszuprobieren und wirklich meine Firma zu gründen. Ich habe wenig Angst vorm Scheitern, wenig Angst auch davor, darüber zu sprechen, wenn ich mal scheitere. Genauso wie ich jetzt auch offen über meinen Burnout spreche. Ich finde das total angstfrei. Also mich interessiert es einfach nicht, wie andere so das wahrnehmen oder mich dann vielleicht potenziell labeln. Aber ich glaube, was ich jetzt versuche, ist, mein Leben so zu strukturieren, dass dieses Feature nicht ein Bug für mich wird. Also wenn man quasi krankhaft gründet, weil man krankhaft angetrieben ist und quasi einfach Probleme hat, in die Ruhe zu kommen und einfach mal zu sagen, you know what, that's it, I'm done, I'm happy, I'm healthy. Und ich habe ja auch bewusst die Entscheidung getroffen, in meiner letzten Gründung Pitch auszusteigen. Also wirklich nach 6 Jahren operativer Verantwortung die CEO-Rolle an meinen Mitgründer zu übergeben und selber zu sagen, ich will jetzt einfach gerade mal nicht operativ ein Startup führen, weil der Job ist super anstrengend und ich kann einfach nicht mehr. Ich habe die Energie nicht mehr. Und ich finde, in der Startup-Welt ist es vielleicht noch ein bisschen verpönt, aber wenn wir uns gesellschaftlich so ein bisschen umschauen, dann ist das Thema ja schon sehr, sehr öffentlich, also oder sehr, sagen wir mal, in der Gesellschaft anerkannt. Ne? Du hast einen Jürgen Klopp, der offen darüber spricht, dass er Liverpool als Trainer verlässt, weil er nicht mehr die Energie empfindet, also irgendwie erschöpft ist. Du hast eine Präsidentin in Neuseeland, die offen darüber spricht, I don't have any juice left, I'm gonna resign. Und ich finde es super inspirierend. Du hast Comedians wie Kurt Krömer, der über seine Depression ein Buch geschrieben hat, oder Hazel Brugger, die offen in ihrem Podcast über Depressionen spricht. Du hast Felix Lobrecht. Also du hast schon in vielen Industrien eine krasse Awareness für dieses Thema. Aber ich glaube, in der Startup-Industrie ist man halt noch sehr vorsichtig, weil man halt potenziell seine Karriere zerstören kann. Ne? Also gerade als Mitarbeiter, wenn du deine Depression oder deine Angststörung oder deine Essstörung oder whatever du gerade, womit du auch gerade du kämpfst, wenn du die öffentlich machst, sieht dich dein Arbeitgeber anders, sehen dich potenziell andere Arbeitgeber anders. Und als Gründer, wenn du gerade dein erstes Unternehmen gründest, dann willst du deinen Investoren natürlich nicht sagen, hey guys, I'm struggling. Also mir geht's irgendwie total schlecht. Also es ist schwierig. So ein Thema kann man in jeder Lebensphase bekommen. Ne? Seit Schwangerschaft oder wir kennen ja so postnatale Depressionen, sind ja auch total normal. Ob man jetzt Arbeitnehmer ist oder Arbeitgeber oder Gründer oder Investor, ist, glaube ich, sehr, sehr großes gesellschaftliches Thema, das mehr Anerkennung braucht.
Mehr Anerkennung und ich glaube, ehrlicherweise auch maximaler Respekt vor Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ne? Also ich glaube, davon gibt es nämlich echt zu wenige. Das kann ja auch in einer größeren Company sein. Das ist auch ehrlicherweise Respekt über Politikern. Nicht, dass sie alles richtig machen und nicht journalistisch begleitet gehören, sage ich jetzt mal, auch mit einer gewissen Härte. Aber man braucht ja erstmal, finde ich, ein bisschen Grundrespekt vor Menschen, die sich was trauen, die Verantwortung übernehmen.
Voll, ja. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass du das sagst. Also ich denke mir immer, ich hatte lange Zeit in meinem Leben immer die Ambition, irgendwann mal in der Politik aktiv zu werden. Also mein Know-how aus der Startup-Welt mit in die Politik zu bringen. Aber wenn ich mir anschaue, wie diese Welt funktioniert, also dass du kriegst zwar ein gutes Gehalt, ne, worüber viele sich immer aufregen, dass die Diäten immer fetter werden, aber du stehst halt nonstop 24/7 unter Dauerbegutachtung, du wirst beleidigt, du wirst angegriffen. Also dass zum Beispiel so ein Robert Habeck nicht innerlich zerbricht und noch stabil ist, finde ich absolut beeindruckend. Also ich könnte das nicht. Also das wäre einfach für mich keine Art, einen Job auszuführen, wenn jeder mich nonstop fertig machen würde. Also ich finde öffentlichen Diskurs extrem wichtig, aber halt, ne, der Herr Habeck hat ja mit ganz anderen Themen zu kämpfen. Oder eine, wie heißt die Grünen-Chefin?
Ricarda Lang gibt es natürlich, die hat auch, ich glaube, Rekordzahlen, was Hate Speech angeht, womit sie leben muss. Was ist für dich im unternehmerischen Kontext? Wir sind jetzt nicht bei Disney, da ist es so schön einfach mit Helden und Heldinnen und dieser Heldenreise, ne, die eigentlich in jedem Film dieselbe ist. Der reale Film ist ja ehrlicherweise so, es gibt keine Helden mehr. Weil eigentlich, egal ob Politiker, Unternehmerin, Unternehmer, man wird eigentlich irgendwann auf Social Media, findet wieder irgendwer was und für das kleinste Ding wird es ans Kreuz genagelt, ob es stimmt oder nicht. Findest du trotzdem auch so ein bisschen deinen heldenhaften Kampf gegen Microsoft? Pitch ist ja quasi ein PowerPoint Opponent gewesen, natürlich auch jetzt Superlist, kämpft natürlich auch ein Stück weit gegen Microsoft und das, was sie aus eurem Wanderlist gemacht haben an. Ist das auch manchmal ein bisschen heldenhaft, einfach mutig zu sein und sagen, ich versuche hier Innovation zu treiben, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Reicht das manchmal schon, um sich auch manchmal ein bisschen als Held zu fühlen?
Ja, total. Also es gibt nichts Schöneres, als irgendwie ein paar Jahre Zeit in ein Produkt zu investieren, dann zu veröffentlichen und mit positivem Feedback überflutet zu werden. Ja klar, also es ist wie eine Droge beinahe. Also du verbindest dich total mit deinen Nutzern, mit deinen Kunden. Du verstehst die Pain Points und hast richtig Bock, Menschen dabei zu helfen. Und du bist einfach unfassbar glücklich, wenn dir Menschen sagen, dass deine Software großartig ist, dass die Vision hinter der Firma, die du gerade aufbaust, großartig ist und dass sie total fasziniert davon sind. Also es ist schon eine gesunde Arbeitssucht, die dahinter steckt, würde ich jetzt mal behaupten. Und der Kampf mit Microsoft, also ich verstehe immer total, dass das für Medien so gefundenes Fressen ist. Wird ja immer so ein bisschen die Labels als der Anti-Microsoft-Founder. Aber tatsächlich ist es ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen tierischen Groll gegen Microsoft habe. Also die Gründung zu Superlist zum Beispiel, die ist so entstanden, dass ich nach dem Exit von Wunderlist in eine Firma investiert habe in San Francisco, die hieß Notion. Und Notion ist so eine Art internes Wiki-Projektmanagement-Tool und die Firma ist wahnsinnig durch die Decke gegangen. Die letzte Finanzierungsrunde war bei rund 10 Milliarden Dollar. Und ich hatte damals so gemerkt, dass dieses Produkt zwar mega cool ist, um Informationen zu managen in einem Team, aber Taskmanagement auf Teamebene ist immer noch sehr kompliziert. Du hast immer diese super komplexen Tools wie Asana oder Basecamp oder andere Projektmanagement-Tools, auf die keiner Lust hat. Also niemand will die Software wirklich ernsthaft einsetzen, sondern ist eher gezwungen, die einzusetzen, um sich besser zu organisieren. Und dann hast du diese Personal-to-Do-Apps, also Things oder Apple Reminders oder Google Keep, Microsoft To-Do, die dir dabei helfen sollen, dich privat zu organisieren. Aber die skalieren alle nie. Wenn du die Software mit ins Unternehmen nimmst, kannst du dich nur persönlich organisieren, aber du kannst nicht mehr im Team zusammenarbeiten. Und mit diesem Investment in Notion habe ich so ein paar Sachen gelernt, wie so die zukünftige Generation von Software aussehen könnte, insbesondere im Productivity-Bereich. Und hatte immer so die Vision, irgendwie habe ich Wunderlist für mich nicht abgeschlossen. Ich glaube, da ist noch eine Opportunität da, eine wirklich große Company zu bauen, made in Germany. Und dann rief mich einer meiner Wunderlist-Mitarbeiter an, der damals als Praktikant bei Wunderlist begonnen hatte und mittlerweile bei Microsoft war. Und der sagte, du Christian, wir werden hier alle gerade entlassen, die Entwicklung wird nach Indien outgesourced, wir verlieren alle unseren Job, ist das nicht krass? Und dann war ich so wütend innerlich und dachte mir, oh, jetzt mache ich das einfach. Jetzt habe ich versucht, Wunderlist zurückzukaufen, das hat leider nicht geklappt. Da wurde ich jetzt hier blacklisted sozusagen bei Microsoft und habe der Person dann direkt gesagt, du, ich habe da eine Idee, Superlist, so eine Art Nachfolger von Wunderlist zu bauen, hätte da nicht Bock. Und dann wurde derjenige, der heißt Marcel, der wurde dann mein Mitgründer von Superlist und dann haben wir einfach uns erfahrene Mitgründer gesucht und losgelegt und eine Finanzierungsrunde eingesammelt und so ist Superlist quasi entstanden. Ist das ein Groll gegen Microsoft? Nein, ich respektiere Microsoft total. Ich habe tatsächlich als Kind von Bill Gates dieses Buch gelesen, Der Weg nach vorn, wenn ich mich recht entsinne, wo er so über die Zukunft von Internet gesprochen hat, dass wir alle irgendwann Glasfaser haben, dass wir alle irgendwann über Funk unser Internet empfangen, über WLAN und wie nennt man es, Telekommunikation und so weiter. Und ich war damals total inspiriert und für mich war es ultra krass, als jemand, der in der DDR hinter Mauern geboren wurde, irgendwann in Seattle in Redmond zu stehen und vor Microsoft-Mitarbeitern so eine Willkommensrede zu halten, weil ich jetzt Teil des Unternehmens von Bill Gates bin. Und da ist kein Groll bei mir, sondern Microsoft ist halt ein Großkonzern und die haben höchstwahrscheinlich in jedem wichtigen Markt der Welt irgendeine Art von Produkt. Das heißt, du kannst im Endeffekt in jedem Bereich, im Softwarebereich irgendwie eine Firma gründen. Wahrscheinlich hat Microsoft irgendwie seine Finger im Spiel. Und für mich ist Microsoft ja eine Art Nation beinahe. Ne? Der Satya, der ist ja nicht mehr operativer Geschäftsführer, sondern der könnte ja auch der Präsident der Vereinigten Staaten sein, von der Größe von Microsoft. Und ob du da jetzt einen Wettbewerber baust und potenziell einen Markt angreifst, in dem Microsoft aktiv ist oder nicht, ist ja nicht irgendwie ja, verwerflich oder so. Bei mir ist null Groll und ich würde morgen auch eine AI-Company starten und da könntest du genauso sagen, ja, okay, Microsoft Leading Investor in OpenAI und so. Ne? Also es gibt keine Märkte, die Microsoft oder die großen fünf irgendwie nicht angreifen. Wenn der Markt relevant ist, sind die Player da schon längst dabei.
Für den Präsidentenjob ist er definitiv zu jung. Ich glaube, dafür muss man mindestens 80 sein, lerne ich dieser Tage. Aber wäre vielleicht zumindest gegenüber einer der beiden Optionen gar nicht so die schlechtere. Christian, vielen, vielen Dank. Es war eine ganz besondere Podcast-Folge. Mal abgesehen, dass es für mich nach 9 Jahren ohne Wonderlist jetzt vielleicht mit Superlist, nicht nur vielleicht, das darf ich an der Stelle mal sagen, auf jeden Fall werde ich es versuchen, auch dann in der Company, damit man gemeinsam was damit machen kann. Ich so als Teilzeitmensch, der viel in wenig Zeit schaffen muss wegen der Familie und auch will, vielleicht genau das Richtige.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war How to Hack, der Podcast von Business Punk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.